Spürst du es auch? Es wird warm. Es ist Frühling. Die Sonne scheint immer mehr und unsere Herzen blühen auf. Ein mit wohl größter Grund, warum unser Herz aufblühen kann, ist Jesus Christus. Und in den folgenden Predigten möchten wir ihn feiern. Es ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Wie gut. Du bist beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch-Hall und es ist eine Freude für uns, dass du hier einschaltest. Wir wünschen dir eine gesegnete Predigt, in der du auftanken kannst, in der du Jesus besser kennenlernen kannst und in der du die Chance hast, dein Leben zum Besseren zu verändern. Hey, sei gesegnet. Wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder besuch eine Kleingruppe oder nimm konkret über die Webseite mit uns Kontakt auf. Sei gesegnet mit dieser Predigt, mit der Zeit, die nun vor dir liegt.
Gemacht auch, gell? Das ist gut. Ich bin der Joel Overbeck mit meiner wunderbaren Frau Tabitha Overbeck verheiratet, ja, in die Buchwitz-Familie eingeschlichen, das ist immer gut, gell? Und ich freue mich unglaublich, dass ich heute hier sein darf bei euch, ja? Und hier predigen darf. Danke echt für die unglaubliche Wertschätzung. Ich bin ja in einigen Gemeinden unterwegs und darf auch hier und da mal predigen. Und hier in der Gemeinde finde ich es besonders erstaunlich, wie krass man eigentlich hier gefeiert wird. Ja, wenn man reinkommt, wenn man da ist. Und das ist echt stark, mega krasse Wertschätzung. Das finde ich echt unglaublich, hier die Atmosphäre auch. Ich fühle mich unglaublich wohl. Freue mich auch, dass ich ein Jahr hierher kommen darf. Und freue mich, was Gott mit euch ja vorhat, tun wird durch euch. Ist echt unglaublich. Danke, dass ihr mir jetzt auch zuhören werdet hier am Ostersonntag. Ich bin 31 Jahre alt, ja, keine Kinder, obwohl doch zwei Katzen, ja. Ich möchte zum Anfang, bevor ich starte, noch einfach beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, fokussiert euch einfach auf Gott. Ich möchte ihm jetzt ganz alles geben und einfach uns vorbereiten, was er für uns zu sagen hat, ja. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und ich bin hier und will vor dich kommen und dir einfach sagen, Gott, ich will dich heute erleben. Wir wollen dich heute hier erleben. Wir wollen das, was du vor 2000 Jahren am Kreuz für uns errungen hast, das wollen wir heute neu erleben. Sei du da, allmächtiger Gott, wir wollen deine Größe sehen. In diesen stürmischen Zeiten wollen wir sehen, wer du wirklich bist. Gott, ich danke dir jetzt, dass du durch uns wirkst und dass du da bist. Danke, dass du zu uns sprichst, so bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, nice. Ich habe die Frage dir heute mitgebracht oder euch oder mir auch mitgebracht und ich freue mich unglaublich auf die Predigt und freue mich auch, euch hier haben zu können. Die Frage, wo erwartest du gerade eigentlich in deinem Leben Gott zu erleben? Erwartest du gerade überhaupt Gott zu erleben? Erwartest du heute, hattest du irgendwelche Erwartungen überhaupt mitgebracht in dem Ostergottesdienst, da wo du bist, da wo du zu Hause bist bei der Arbeit? Wo erwartest du eigentlich Gott zu begegnen? Erwartest du genau jetzt eigentlich Gott zu begegnen oder gehst du in den Gottesdienst, weil man es halt so macht oder du dienst und du bist da? Aber welche Erwartungen hast du heute eigentlich an Gott? Welche Erwartungen hast du an Gott? Und vielleicht ist es jetzt auch gerade der Zeitpunkt, einfach mal drüber nachzudenken, hey, welche Erwartungen habe ich? Habe ich überhaupt eine Erwartung an Gott, dass er mir jetzt gerade begegnen möchte? Und ich glaube, das will er zutiefst. Und ich habe euch eine Geschichte aus meinem Leben mitgebracht, als vor 7 Jahren circa, da war, keine Ahnung, Anfang 20, als ich noch richtig jung war. Da habe ich Bibelschule gemacht, Jüngerschaftsschule, bevor ich Theologie studiert habe in Bad Gandersheim. Und da war es im zweiten Schuljahr so üblich, dass man Praktikum gemacht hat in der Gemeinde. Und ich bin in die Gemeinde gegangen, in der ich aufgewachsen bin, also so mit 7 Jahren ungefähr, in einer richtig krassen Pfingstgemeinde. Und die hat ein bisschen ihr Erbe verloren, ein bisschen eingeschlafen leider durch einen großen Vorfall. Das war leider sehr traurig. Aber ich war da und habe es echt genossen in der Zeit und es war mega, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Und mitten da war ich noch ganz unerfahren und ganz schüchtern. Meint man gar nicht, aber doch, safe. Und ich war also da und habe eine alte Freundin von mir getroffen. Ich habe die einfach mal angeschrieben und gefragt, hey Sarah, willst du mal Zeit verbringen aus der Schule? Sie ist mir so eingefallen und sie meinte, klar, komm vorbei, ich treffe mich gerade mit ein paar Leuten. Und dann hat sie mich halt mitgenommen, dann sind wir zu diesen Leuten gefahren. Und ich bin keine Ahnung, ein bisschen behütet aufgewachsen, könnte man sagen. Und dann war ich plötzlich in einem Umfeld, in dem ich dachte, crazy, was ist hier los? So, auf jeden Fall ein Umfeld, das für mich herausfordernd war. Manch andere gehen da vielleicht auf, kein Problem. Aber ich war da halt dann plötzlich an so einem Tisch, in so einer mitten einer Party. Ich stand so im Rauch und da war überall richtig viel Alkohol. Ist ja auch alles schön und gut, darf man machen, wie man will. Und war auch cool, die Leute. Und dann saß ich da und alle gucken mich an, weil mich natürlich keiner kannte. Und ich wurde dann gefragt, hey, wer bist du eigentlich und was machst du hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Joel, 23 Jahre alt oder was auch immer und will Theologie studieren und bin auf so einer Bibelschule. Und das hat die Leute ein bisschen verwirrt und dann habe ich ein bisschen darüber erzählt. Und ich habe gemerkt, das war halt so ein runder Tisch und da war einer, der wurde immer aggressiver in seinem Gesicht. Und ich dachte, oh, was passiert jetzt hier gerade, vielleicht soll ich weniger erzählen. Und das Blöde war, und ein Tipp fürs Leben, ja, einfach so ein Tipp. Wenn ihr irgendwo frisch hingeht, guckt, dass der linke Platz frei ist. Nicht frei ist, meine ich, ja? Besetzt ist. Mein linker Platz war also frei und wir haben anscheinend linker Platz ist frei gespielt. Er steht auf, setzt sich neben mich, guckt mich an und sagt, hey, ich habe ein Riesenproblem mit Christen. Ich bin Satanist, hat er gesagt von sich. Das sind so Leute, die wohl sagen, ja, sie wollen halt ganz gerne so ein bisschen die Antistellung zum Christentum einnehmen und ein bisschen so dagegen vorgehen. Und dann guckt er mich halt wutentbrannt an und sagt, ich werde jetzt deinen Glauben kaputt machen, wie ich das halt schon mit so vielen anderen Menschen gemacht habe. Und ich saß da und dachte, Gott, warum? Ich wollte eigentlich nur einen schönen Abend irgendwie verbringen. Ja, mein Wurstbrot essen, keine Ahnung. Und dann meine ich, okay. Und dann nimmt er mich halt mit, sagt, komm, wir gehen in mein Zimmer. Ich dachte, meine Güte. Und dann sind wir in sein Zimmer gegangen. Es war echt eine spannende Innenausstattung, ja. So mit Totenschädeln und so. Richtig nice, wie man sich so einen Film-Satanisten vorstellt. Hammer, ja. Und dann war ich da in diesem Altarraum, ja. Das war Hammer. Ja gut, dann war ich da und dann steht er mir gegenüber und sagt, ich werde jetzt deinen Glauben kaputt machen. Und man weiß ja gar nicht, was man dann sagt. Ne? Und dann sage ich, okay, leg halt mal los. Gell? Keine Ahnung. Und dann legt er halt los, stellt mir ganz viele Fragen, haut mir Dinge um den Kopf und ich schüchtern, wie ich da auch war und sag, okay, ja, hab mir das angehört, ein paar Antworten gegeben. Keine Ahnung, was man halt macht, wenn jemand den Glauben kaputt machen möchte. Und dann irgendwann, so nach 10, 15 Minuten, keine Ahnung, wird er plötzlich ganz ruhig und kriegt so Tränen in den Augen und er war mir sehr nah, ja, immer so. Und ich dachte, jetzt kriege ich volles Pfund aufs Maul. Und mein einziges Gebet während diesem ganzen Sprechen war nur, Herr, bitte, mein wunderschönes Gesicht soll so bleiben, ja. Wirklich, Herr, lass mich hier rausgehen. Ohne dass ich was ins Gesicht kriege. Und er wurde still und ich wusste, jetzt ist es soweit. Der Herr hat mein Gebet nicht erhört. Und plötzlich schaut er mich an und sagt, wie wir Pfingstler, also wir denken, wir glauben ja daran, dass Gott Dinge sprechen kann, sagt er plötzlich Dinge über mein Leben, die so manch anderer Christ in meinem Leben nicht gesehen hat und über mich ausspricht und sagt plötzlich, ich sehe, wie du auf einem Felsen stehst und egal welcher Sturm kommt, niemand wird dich davon wegholen können. Und umarmt mich und wir hatten noch einen richtig guten Abend über den Glauben und so zusammen und das war krass. Ja? Und warum ich euch die Geschichte erzähle ist, vielleicht erwartest du, Gott nicht zu erleben in dem Moment, wo du bist. Aber ich glaube, dass Gott dir da begegnen kann und besonders wird da, wo du ihn zu Recht gar nicht erwartest. Und selbst in der Situation, wo du denkst und mit dem Schlimmsten von ausgehst und das größte Leid in deinem Leben erwartest, ich glaube, selbst da möchte, kann und wird Gott dir begegnen. Und ich möchte mit meiner Predigt anfangen, indem ich euch in eine Geschichte mit reinnehmen möchte von zwei Jüngern, die sehr unbekannt war. Der eine hieß Kleopas oder so, irgendwie so wird es geschrieben. Und der andere Jünger, dessen Namen wird noch nicht mehr erzählt. Und diese Geschichte möchte ich euch reinnehmen. Ungefähr 3 Tage, 4 Tage, nachdem Jesus gestorben war, gehen diese Jünger enttäuscht von Jerusalem zurück nach Hause, nach Emmaus heißt der Ort, ja. Und Emmaus ist ein Ort, den man unter Theologie, wenn man sich da reinfuchst, ja, man kennt diesen Ort nicht. Dieser Ort ist einfach nicht bekannt, weil er so klein und so unwichtig ist. Und der andere Jünger wird auch einfach nicht genannt, entweder weil er irgendwie unwichtig ist, aber ich glaube vielmehr, dass Gott uns etwas sagen möchte. Denn Jesus begegnet genau diesen 2 Jüngern, nachdem er den anderen 11 Jüngern begegnet ist, mitten im Nirgendwo, als sie eigentlich rückwärts gehen wollten, weil ihr Messias gestorben ist, begegnet er ihnen an einem Ort, den niemand kennt, in einem Namen, von einem Namen von Menschen, den auch niemand kennt und den gar keinen in der Bibel interessiert. Und ich glaube, genauso will uns Gott sagen, dass er uns heute in Schwäbisch Hall an einem Ort begegnen möchte, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist in der ganzen Welt, aber Gott euch begegnen möchte und genau dir, egal wer du bist. Und ich glaube, genau das möchte die Geschichte zum Teil auch sagen. Und Jesus kommt genau dahin, zu diesen zwei Menschen, warum auch immer. Begegnet ihnen, kommt einfach vorbei und sagt, hey, darf ich euch begleiten nach Hause? Warum seid ihr eigentlich so traurig? Ja? Warum seht ihr so traurig aus? Und sie sagen, hey, sag mal, hast du das nicht mitbekommen? Die ganze Welt hat davon gehört und du irgendwie nicht. Da ist dieser Messias gestorben, an dem wir alle Hoffnung hatten, dass er uns aus römischer Gewalt befreit, König wird, die Juden rettet, endlich wieder die Herrschaft der Juden in Jerusalem aufrichtet. Und diese Hoffnung ist vor 3 Tagen gestorben. Deswegen sind wir traurig. Und Jesus ist charmant wie eh und je, sagt, oh, interessant, darf ich euch begleiten? Ich möchte euch ein bisschen was erzählen. Und er nimmt sie und wir lesen, dass er ihn aufschließt anhand der Schrift. Und diesen Vers werde ich euch gleich auch nochmal vorlesen, denn das ist unser Predigtvers. Warum, und das ist unser Thema auch heute, warum musste der Messias eigentlich leiden? Warum musste Jesus Christus leiden? Und anhand der Schrift zeigte Jesus ihn auf, wovon sie ja nicht wussten, dass es Jesus ist, irgendwie sah er wohl anders aus, und zeigt ihn auf, dass der Messias leiden musste, weil die Leute das einfach nicht checken wollten. Wir kennen das Happy End, wir kennen das Ganze schon, aber die Menschen damals, für sie, für die 12 Jünger, für die anderen Jünger, für die ganz Jerusalem, deren Hoffnung in den Messias, in Jesus Christus lag, war diese Hoffnung gestorben. Am Kreuz, sie war tot. Sie dachten nämlich bis zu dem Zeitpunkt am Kreuz, dass er noch irgendwie die Herrschaft an sich reißen wird, in Gewalt, in Kraft. Aber genau diese Hoffnung ist gestorben. 3, 4, 5, wie auch immer Tage sind vergangen. Und irgendwie ist bei den meisten Menschen noch nichts angekommen. Gar nichts. Wie bei den Emmaus-Jüngern. Und genau da begegnet ihnen Jesus und zeigt ihnen, hey, der Messias musste eben leiden. Und irgendwann kommen sie an eine Weggabelung und wollen, Jesus will weitergehen, tut so, als würde er weitergehen. Und die laden ihn ein und sagen, hey, komm doch mit nach Hause, wir wollen noch zusammen Abendessen. Und damals im alten Orient war es so, dass die Leute, die jemanden eingeladen haben, immer auch die Gastgeber waren und dann alles hergerichtet haben. Aber bei Jesus war es ein bisschen anders. Jesus übernimmt immer die Kontrolle da, wo wir ihn reinlassen. Also es ist ein bisschen gefährlich, wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus in meinem Leben einlassen. Er wird dein Leben, das sage ich dir, auf den Kopf stellen. Ob du willst oder nicht, wenn du ihm die Tür aufmachst, wird er kommen. Davon bin ich überzeugt. Also sie lassen ihn rein. Jesus übernimmt das Abendmahl quasi, also das Mahl, das sie zusammen feiern. Setzt sich hin, ja, nimmt das Brot, die lagen ja immer so am Tisch, ja, nimmt das Brot und bricht es. Und plötzlich lesen wir, als er betete und das Brot brach, lesen wir, dass sie ihn erkannten und just in dem Moment, pupp, war weg. Einfach so. Und die Frage ist jetzt, warum erkannten sie ihn eigentlich erst da? Sie sagen dann auch, brannte nicht unser Herz, als er uns davon erzählte, dass der Messias leiden müsste, könnte er es nicht vielleicht gewesen sein? Brannte nicht unser Herz, aber irgendwie ist der Groschen nicht gefallen. Und eine weitere Tat musste das Ganze zeigen. Warum? Bis sie ihn erkannten. Und zwar der folgende Punkt, als er das Brot brach. Das zum einen sagt, theologisch auch, mein Leib, das sagt Jesus ja, ist für euch gebrochen. Ich musste leiden. Und verbildlich, ich glaube persönlich, auch wenn das viele andere wahrscheinlich nicht so sehen, ist auch überhaupt nicht schlimm, ja. Ist nur eine Nuance, die ich aber bald biblisch noch belegen werde, ja. Ist folgender Punkt, glaube ich, ist Folgendes noch passiert, als er das Brot brach. Jesus hatte, und da will ich euch einfach bildlich immer mit reinnehmen, hat den Mantel an, ja. Und als er das Brot brach, er hebte es in der Regel so in die Luft, glaube ich, was passiert, rutschte sein Ärmel herunter. Und ich glaube, als er ihnen dann das Brot gab, sahen sie plötzlich seine Narben und in dem Moment, als sie verstanden, durch das Sprechen, ich muss leiden, aber auch durch die Tat, er musste wahrhaftig leiden, wir sehen seine Narben, zack, haben sie erkannt, es ist Jesus Christus und in dem Moment war er weg. Und lasst mich euch die Bibelstelle vorlesen, damit ich euch gut mit reinnehmen kann. Sie steht in Lukas 24, Vers 25 und 26, also kurz nach Ostern, als Jesus auferstanden ist, passiert genau das. Da sagte, als Jesus also mit ihnen unterwegs ist, mit den zwei Emmausjüngern, so nennt man sie in der Tradition, da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, charmant wie eh und je, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden und seine Herrlichkeit, um seine Herrlichkeit zu erlangen? Musste der Messias denn nicht alles erleiden, um seine Herrlichkeit zu erlangen? Und die Jünger damals haben all das nicht begriffen. Auch die 11 Jünger, die damals noch da waren, außer Judas. Jesus begegnete ihnen mehrmals und dennoch fiel es einigen so unglaublich schwer zu verstehen, dass Jesus wirklich sterben musste und dieser auferstandene Charakter, der da war, Jesus, ihr Messias, wirklich sein sollte. Es war so unglaublich schwer für sie zu verstehen. Petrus wollte Jesus sogar davor immer wieder abbringen, sich kreuzigen zu lassen, weil in sein theologisches Verständnis ging es nicht rein, dass jemand leiden muss, um irgendwie zu verherrlicht zu werden. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, bleibt es nicht nur bei uns so. Oder bei der damaligen Kirche so, bei der ersten Christenheit. Ich glaube, dass das in unser Verständnis auch oft so ist, oder? Dass, wie kann denn der Glaube mit Leid in Verbindung gebracht werden? Wie kann ich denn glauben an einen Gott, wenn er Leid in dieser Welt zulässt? Wie kann ich an jemanden vertrauen und ihm folgen, wenn er all diese schlimmen Dinge im Leben der Menschheit zulässt? Und das ist eine ganz berechtigte Frage. Die Frage stellten sich damals schon die ersten Juden und Gläubigen. Die Frage stellen wir uns seit 2000 Jahren Tag für Tag. Und Leute, die glauben, wie auch Leute, die nicht glauben, stellen sich immer wieder diese Frage: Gott, warum, wenn du allmächtig bist, warum lässt du das Leid in dieser Welt zu? Und ich glaube, dass diese Frage so brisant und prägnant und wichtig und aktuell ist an Ostern wie eh und je. Weil genau da werden wir mit dem Opfer von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung konfrontiert. Aber ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, all das in so einer romantischen Fassung, wie wir sie oft verpacken, schwierig ist in ihrer Fülle immer wieder für uns zu verstehen. Und genau deswegen möchte ich mit euch einfach reingehen und reinschauen, was will Gottes Leid uns wirklich sagen? Was, und ich glaube, das ist auch für euch, die ihr schon lange im Glauben seid, echt in vielen Punkten eine krasse Offenbarung sein kann. Wenn man sich immer wieder in Erinnerung ruft, warum litt Jesus und warum gibt es dieses Leid überhaupt? Warum? Und ich möchte euch ein bisschen vorwarnen, die Predigt kann ein bisschen emotionaler werden, ja, kann sein, muss aber auch nicht. Die deutschen Eichen wie ich, die schaffen eh alles. Aber ich will euch einfach vorwarnen. Mir wurde mal gesagt, als ich so eine ähnliche Predigt gehalten habe, dass ich die Leute doch vorbereiten soll. Also mache ich das, ja. Ist gecheckt jetzt. Warum gibt es dieses Leid? Und diese Frage, wenn wir ganz ehrlich sind, wie müssen sie uns stellen? Wie können sie als gläubige Menschen nicht aus dem Weg gehen? Denn sie wird uns, wenn wir glauben, immer wieder konfrontiert. Jeder Gläubige von uns, ganz safe, hat bestimmt entweder selbst in seinem Leben, in seinem Umfeld oder gerade in dieser Welt Leid erlebt oder erfährt Leid oder bekommt über Leid mit. Und wir werden früher oder später mit der Frage konfrontiert werden: Gott, warum lässt du das Leid zu? In meinem Leben, in dem Leben anderer, in dem Leben der Welt, bei den Russen, in der Ukraine, auf der ganzen Welt. Die Frage ist Tag für Tag bei vielen immer wieder ganz präsent. Und die allererste Frage, die man gestellt bekommt auch als Christ, ist immer: Warum hast du keinen Sex vor der Ehe zum einen? Ja, ist immer die erste Frage. Und die zweite Frage ist: Warum lässt Gott das Leid zu, wenn es ihn wirklich gibt? Das ist die Mutter aller Fragen, oder? Und wir haben oft schwierig eine Antwort darauf, weil es ein so großes Thema ist und auch so schwierig zu erklären ist. Ich selbst in meinem Leben habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, und du und ihr wahrscheinlich auch. Ja? Wenn einfach ein Kind von uns stirbt vielleicht in einem Alter, das unfair ist, wenn jemand in meinem Leben stirbt, wo ich denke, warum muss der schon so früh gehen? Oder vielleicht plagt dich oder jemanden, den du kennst, eine Krankheit, die einfach nicht geheilt wird, egal wie oft du betest. Vielleicht hast du deinen Beruf verloren. Vielleicht bist du in Schulden gerutscht. Vielleicht wirst du immer wieder misshandelt oder belogen oder betrogen oder hast Streit mit deiner Familie oder was auch immer. Und diese Frage ist brisant, besonders auch, wenn du glaubst. Denn wir können die Frage und sollten sie niemals wegschieben. Denn sie ist da. Und ich glaube, dass Gott uns eine Antwort auf diese Frage schuldig ist und sie dir auch geben will und heute wird. Das glaube ich zutiefst. Ich habe mir die Frage in meinem Leben nämlich auch so oft gestellt. Denn ich habe früher in meinem Leben, und ich will euch ein bisschen, so lernt ihr mich auch ein bisschen näher kennen, das ist auch immer gut, gell? Ich habe, als ich jünger war, so, es ging los, so ab ich 9 war ungefähr, 10, und bis ich 18 war ungefähr, egal wo ich hinkam eigentlich, und wir sind sehr oft umgezogen, wurde ich immer wieder extremst verprügelt, egal wo ich hinkam, wirklich, dauerhaft. Und irgendwann war es so krass, dass ich Menschen nicht umarmen konnte, weil ich so steif war, wenn ich angefasst wurde, das passiert heute auch, aber ganz selten nur noch, ja. Wenn ich angefasst werde, dann zucke ich zusammen und so, das war wirklich extrem, weil, keine Ahnung, einfach so, egal an welchen neuen Ort ich kam, irgendwie hatte ich die Schrift auf meiner Stirn, schlag mich oder so, ja. Ich wurde durch Fensterscheiben in der Schule geschmissen. Richtig krasse Dinge und ich habe mich immer wieder, und ich glaubte seitdem ich 7 Jahre alt war, an Gott. Und ihr wisst nicht, was meine tägliche Frage an Gott war, warum lässt du das Leid in meinem Leben zu? Tag für Tag, Gott rette mich, Gott mach was. Und Jahr für Jahr verging und Gott griff eben nicht ein. Und ich hatte das Leid. Und die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, ist ganz relevant. Ja, ich wurde aus meiner Familie ausgestoßen wegen der Sache. Ist eine tiefere Geschichte, ist auch egal. Und ich habe Gott gefragt, warum lässt du das zu? Ich habe meinen Job verloren, weil ich nicht mehr konnte. Habe Gott gefragt, warum lässt du das zu? Ich bin dann in Schulden und in einen tiefen Sumpf reingerutscht damals und habe Gott gefragt, warum lässt du das zu? Ich wollte mir das Leben nehmen und das ist leider schief gegangen. Und ich habe Gott wieder gefragt, zutiefst in Trauer und in Tränen, Gott, warum lässt du das zu? Und das ist nur am Obergrund gekratzt. Aber ich glaube, nicht nur ich erlebe Leid in meinem Leben, sondern wir alle. Egal wo wir sind, wir müssen nur gerade in die Welt gucken. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Leid. Und ich habe immer wieder gefragt, Gott, warum lässt du das Leid in meinem Leben zu? Und irgendwann, als ich einmal die Predigt über Leid vorbereitet habe, ist mir Gott plötzlich echt begegnet und ich hatte so eine krasse Antwort für mich. Und ja, ich weiß, es ist keine globale Antwort auf die Frage, aber es ist eine Antwort der Frage für mich gewesen und ich glaube, es kann auch zu einem Trost für viele werden, weil genau das ist das, warum Jesus kam auf diese Welt. Das glaube ich wirklich. Und Gott hat mir gesagt, Joel, weißt du, du stellst dir immer die Frage, warum ich das Leid in deinem Leben zulasse und in dieser Welt zulasse. Aber hast du dir einmal die Frage gestellt, warum ich das Leid in meinem Leben zugelassen habe? Und das war für mich so krass. Es hat mir zwar mein Leid nicht genommen, aber es hat meine Perspektive gewandt, weil ich habe mich immer gefragt, Gott, warum lässt du das Leid in meinem Leben zu? Aber ich war nie darauf fokussiert, Gott, warum lässt du das Leid eigentlich in deinem Leben zu? Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, warum musste eigentlich diese Kreuzigung sein? Warum? Gott hätte doch einfach irgendwas machen können, wie er auch alte Bünde geschlossen hat mit Menschen, ohne dass sie sterben mussten. Warum musste Jesus, Gott selbst, sich die schlimmste Foltermethode auf dieser Welt aussuchen, um für uns zu sterben? Warum? Diese Frage habe ich mir immer und immer wieder gestellt. Und dieser Key-Moment war eine Antwort, ein Antwortschlüssel für mich, der meine ganze Perspektive umgewandelt hat. Ich habe das Leid in meinem Leben zugelassen, weil du es gebraucht hast. Und dazu möchte ich euch gleich mehr zeigen. Aber wisst ihr, diese Foltermethode am Kreuz war das Schlimmste, was man sich überhaupt hätte raussuchen können. Warum sucht sich ein Gott so etwas aus, wenn er egal was hätte machen können? Egal was. Und es wird jetzt ein bisschen intensiver. Du kannst ja auch die Ohren zuhalten, wenn es zu doll wird. Also ich bereite dich echt drauf vor. Ich möchte dich einfach mit reinnehmen in einen Text, den ein Arzt einmal verfasst hat, der gesagt hat, hey, ich möchte einfach aus ärztlicher Sichtweise mal aufschreiben, was da so passiert ist, als Jesus vor 2000 Jahren für uns am Kreuz gestorben ist. Einfach, mir hat das so viel geholfen zu sehen, ich bin nicht alleine. Ich bin einfach nicht alleine. Folgendes hat er geschrieben: Vorbereitungen für die Geißelung sind ausgeführt. Die Gefangenen in seiner Kleidung entledigt, seine Hände an einem Pfosten über seinen Kopf gebunden. Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flagrum in seiner Hand. Dies ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen und zwei kleinen Eisenstücken nahe den Enden jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird voller Gewalt wieder und wieder über Jesus Schultern, Rücken und Beinen geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie eine Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut. Und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstücke in den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut den Rücken in langen Bändern und den ganzen Bereich ist eine zerrissene, nicht wiederzuerkennende Masse von blutendenden Geweben. Wenn es von verantwortlichen Zenturie bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgelassen und auf den Steinboden gefallen gelassen und in sein eigenes Blut. Das ist schon crazy, wenn man sich das vorstellt. Aber das ist nicht nur der Anfang gewesen. Jesus wurde dann aufgerafft, ihm wurde ein Mantel umgelegt, eine Dornkrone auf dem Kopf. Da ist die empfindlichste Stelle, man fängt an zu bluten. Der Mantel wird irgendwann abgerissen, als er sich gerade angetrocknet hat. Er fällt immer wieder auf den Boden, Staub vermischt sich mit seinem Blut. Ihm wird ein 600 Meter langer Lauf auferlegt mit einem 60 Kilo schweren Balken, ja, in diesem Zustand, den er tragen muss, wird dann genommen, auf diesen Holzpflock gelegt und in seine Nerven werden Nägel gerammt, hier und hier und da unten, und ein Riesenschmerz zieht durch den ganzen Körper. Dann wird das Kreuz aufgerichtet und er fällt einfach nach unten, keine Kraft mehr, nichts. Und in diesem Zustand, wenn man am Kreuz hing, das war damals die bekannteste, schlimmste Foltermethode, die es gab, konnte man eben nicht atmen, weil du nach unten gezogen wurdest, dein Brustkorb war so zerschmettert und du konntest nicht atmen und du musstest alle Kraft, die du nicht besaßt, aufwenden, um dich nach oben zu ziehen für eine Sekunde, um Luft zu bekommen, nach unten zu fallen und dann 10 Sekunden wieder zu ersticken. Und das stundenlang, bis du dann endgültig stirbst und Jesus am Ende dann gestorben ist. Und genau so ist der Messias, den die Jünger damals erlebt haben, einfach so vor ihnen weg am Kreuz gestorben. Nicht wiederzuerkennen, verunstaltet bis zum Endgehen, dort am Kreuz. Brutal. Einfach brutal. Und man fragt sich in dem Moment, und ich frage mich auch, als Jesus dann wieder auferstanden ist nach 3 Tagen, warum um alles in der Welt, als er einen neuen Körper hat, wunderschön aussah, nicht wiederzuerkennen, warum um alles in der Welt behält er die Narben? Warum? Wenn er doch komplett neu, nicht wiederzuerkennen ist von den Menschen, warum behält er die Narben? Weil ich glaube, dass manchmal Worte allein und das Evangelium zwar Glaube bewirken kann, aber nicht immer unbedingt ausreicht. Denn ganz ehrlich, wir sollen und dürfen vor Gott aufrichtig sein. Wenn du da bist in deinem Leben und Gott hörst und du hörst die Prediger reden und findest alles gut und denkst aber, ich will Gott erleben, dann ist es berechtigt, weil du wirst Gott erleben, glaube ich, wenn du ihn suchst. Und Gott will dir begegnen. Gott erzählt uns nicht nur Dinge, er durchlebt Dinge. Und er begegnete damals den Emmausjüngern, damit sie ihn nicht nur hören, sondern ihn und seine Narben erleben. Und genauso auch Thomas, einer der 11 Jünger, die damals noch da waren, war leider in dem Moment, als Jesus den Jüngern begegnete, als einziger nicht da. Und Jesus kommt wieder, nur um Thomas zu begegnen. Und wisst ihr, was der Witz daran ist? Alle, die 10 Jünger und die Frauen haben Jesus bereits gesehen und erlebt. Und was tun sie darauf? Sie schließen sich ein in einen Raum und versperren alles. Weil die Angst so groß war zu leiden, weil sie verfolgt wurden, weil sie Angst hatten, für Jesus zu leiden. Und Jesus kommt so empathisch wie eh und je, seht ihr wieder, geht durch die Wand hindurch, gell, und sagt, so schreibt es die Elberfelder Übersetzung, grüße euch. Ja, sorry, Friede mit euch. Oder auf Norddeutsch, moin. Ja, kommt in die Mitte, moin. Und wisst ihr, was er tut? Er kommt nur, um wieder einer einzigen Person, die noch nicht glaubte, beziehungsweise die noch brauchte, gab es auch noch andere, die noch nicht glaubten, Petrus zum Beispiel, das ist eine spätere Geschichte, begegnet Thomas genau da, weil er wusste, was Thomas braucht. Und man nennt Thomas in der Kirchengeschichte, und ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, Thomas der Zweifler. Unfair, oder? Thomas der Zweifler, vielleicht hätte man auch Petrus die Angstkatze nennen können, ja? Johannes der Hosenscheißer oder so, keine Ahnung, aber nein. Die waren ja alle da eingesperrt. Nein, man sucht sich unbedingt Thomas raus. Thomas, der Zweifler. Aber wisst ihr, wie ich Thomas gerne nenne? Thomas, der Ehrliche. Weil er hörte zwar von den anderen Jüngern, dass Jesus auferstanden ist, aber er sagte, das reicht mir nicht. Ich will Jesus selbst sehen. Und Jesus hörte darauf. Er kommt nur für ihn in diesen verschlossenen Raum, geht extra durch die Wand. Sehen wir nur einmal, ja? Also keine Angst. Na gut, vielleicht doch. Jesus kann also auch in deine verschlossene Tür kommen. Und kommt rein und sagt, hey Thomas, komm her. Komm zu mir. Er holt ihn genau da ab, wo er ist. Streckt seine Arme raus, wo die Narben sind, da wo die Nägel waren, ja, da wo keine Wunden mehr sind, aber jetzt Narben sind. Sagt er, Thomas, komm her. Komm du und leg du deinen Finger nicht da, wo die Nägel sind, sondern da, wo die Nägel waren. Nicht da, wo Wunden sind und wo Blut trieft, nein, da, wo jetzt eine Narbe ist. Nimm deinen Finger und leg ihn da rein, wo die Scham war. Thomas, komm und leg deinen Finger da rein, wo die Sünde war, wo die Schmach war, wo die Verspottung war. Komm und nimm deinen Finger da und leg ihn da rein in die Narbe, wo sie den Schöpfer des ganzen Universums gekreuzigt haben und ich für dich aufgestanden bin und die Narben behalten habe, damit du glaubst. Damit du gerettet wirst. Damit du spüren kannst, ich rede nicht nur, ich tue es wirklich. Ich bin nicht ein Gott, der von dir verlangt, in einer Welt zu leben, die gescheitert ist, die voller Leid ist. Natürlich, denn wir sind ja selbstständige Menschen. Wir entscheiden, was wir tun und lassen können. Und Gott lässt es zu, warum auch immer. Und das ist eine tiefe Frage. Aber er lässt es nicht nur zu. Er sagt nicht einfach, geh durchs Leid. Nein, er lebt es für uns vor. Er duldete die schlimmste Foltermethode, nicht um dein Leid klein zu reden, sondern um dir zu sagen, Joel, du fragst dich, warum ich das Leid in deinem Leben zugelassen habe und es tut mir unglaublich leid. Aber ich will dir zeigen, dass ich auch für dich durch das Leid hindurchgegangen bin, um dir zu zeigen, an meiner Hand, meinen Narben, dass du genau dasselbe tun kannst. Und ich wünschte, ich könnte dir sagen, wenn du glaubst, dann ist alles vergangen. Und ich glaube, so denken wir Christen manchmal oder auch Leute, die nicht glauben, dass Christentum, Glaube, eine Schönheitsoperation für Christen wäre, oder? Du kommst, du glaubst und nie wieder passiert dir irgendwas Schlimmes oder Leid hat zu gehen. Und wenn Leid kommt, dann fragen wir uns plötzlich, wo bist du, Gott? Kann es sein, dass wir oft Gottes Gegenwart und seine Liebe zu uns daran definieren, wie es mir gerade geht, ob es mir gut geht, ob ich wenig Leid habe? Ob alles Paletti läuft und sobald irgendwas Schlimmes kommt, Leid kommt, dann habe ich Sünde in meinem Leben, dann geht es mir schlecht, dann habe ich irgendwas vermasselt oder Gott ist wütend auf mich oder Gott ist gar nicht da oder existiert nicht. Kann es sein, dass wir so oft denken und dass auch Leute, die nicht glauben und vielleicht bist du heute hier da und sagst, ich glaube einfach nicht und das ist total in Ordnung, weil du Gott immer wieder gefragt hast, warum lässt du das Leid zu? Und ich sage dir, es ist hart Und ich will das auch gar nicht schmälern. Das, was du in deinem Leben erlebst, ist vielleicht unglaublich krass. Aber ich glaube, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, damit du jemanden hast, der am Ende für dich hindurchgeht, dir seine Narben zeigen möchte, um dir zu zeigen, ich bin für dich gestorben. Und nach diesem Leid wartet das ewige Leben auf dich. Ja, es ist eine Zeit, eine Welt, in der es im Moment noch Leid gibt. Aber ich werde kommen, ich werde die Welt neu machen und ich werde dich so unglaublich lieben durch und durch. Und ich will, dass du ans Ziel kommst und am Ende wirst du so einen heftig nicen Körper bekommen. Besser aussehen als Samuel Buchwitz jetzt, und das ist schon schwer. Und dann am Ende werde ich dir ewiges Leben schenken, wenn du glaubst, mir vertraust und durchhältst. Hey, ich möchte, dass wir lernen, und ich komme zum Schluss meiner Predigt, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, selbst wenn wir großes Leid erleben. Gott, warum lässt du das Leid in meinem Leben zu? Vielleicht ist es dran an der Zeit, die Frage umzustellen und zu sagen, Gott, warum lässt du das Leid in deinem Leben eigentlich zu? Warum bist du gekreuzigt worden und behältst die Narben? Eben aus dem Grund, weil er uns so unglaublich liebt und genau wusste, wo wir in den nächsten 2.000-3.000 Jahren hindurchgehen werden müssen. Er ist kein Gott, der unnahbar ist, der einfach redet, die irgendwelche Goldtafeln vom Himmel schmeißt und behauptet, du sollst das und das tun, damit du gerecht und geheiligt wirst. Er ist ein Gott, der dir alles vorlebt und genauso dir zeigt, hey, das kann ein Teil deines Lebens sein. Ja, es kann sein, dass du die tiefste Ungerechtigkeit in deinem Leben erleben wirst. Aber ich verspreche dir eins, am Ende deines Lebens wirst du die größte Gerechtigkeit an deinem Leben erfahren, die nur ich dir geben kann, weil ich werde dir vergeben. Ich werde dir alle Schuld nehmen, alles Leid, alles, was du jetzt in deinem Leben erdulden musst. Und ich sage euch, damals an dem Tiefpunkt, als Gott mir begegnet ist und ich da war, zerbrochen in meiner eigenen Seele. Gott, warum lässt du das Leid zu? Und Gott mir gesagt hat, Joel, heute ist der Tag, an dem du dich entscheiden musst. Das war wirklich so ein Tag mit 21 Jahren, nachdem ich mir das Leben nehmen wollte, als ich auf dem Boden zerbrochen war. Heute ist der Tag, an dem du dich entscheiden musst. Vertraust du mir oder klagst du mich nur an? Ich wusste, Gott gibt es, auch wenn ich ihn verleugne. Das wusste ich einfach zutiefst. Und es war der Tag, an dem ich Gott gesagt habe, Gott, ich vertraue dir. Selbst wenn du, und das habe ich ihm so gesagt, Gott, ab heute vertraue ich dir. Durch und durch, durchs Leid hindurch. Wenn du mein Leben nicht umwandelst, dann fahre ich es an die Wand, weil ich es aus eigener Kraft nicht kann. Und dann ist es deine Schuld, habe ich ihm gesagt. Und wenn du was draus machst, weil du gut und gerecht bist und wirklich Gott allmächtig bist, dann ist es auch deine Schuld. Aber ich vertraue dir heute und es liegt in deiner Hand. Aber ich vertraue dir. Und ich sage euch, Gott hat meine Berufung neu aufleben lassen. Ich bin heute Pastor und darf Menschen ermutigen. Und das ist das Beste, was ich in meinem Leben jemals hätte erfahren können. Und ich würde nichts in meinem Leben eintauschen für die Narben, die ich in meinem Leben erfahren habe. An meinem Rücken, die ich noch heute trage. Niemals, die ich in meiner Seele trage. Selbst heute triggern mich noch Sachen. Aber ich würde es niemals eintauschen, weil ich jedes Mal weiß, wenn ich predige, ich bin Gott so nah wie niemals zuvor, weil er mit mir durch das Leid hindurchgegangen ist und mich auf ein Podium gestellt hat, wo nur er mich hätte hinstellen können. Durch das Leid hindurch. Er hat mir zwar das Leid nicht genommen, aber als ich ihm vertraut habe, wusste ich durch alles Leid hindurch, und ich sage euch, es kam noch viel Leid in meinem Leben danach für mich, einfach nach meiner Wahrnehmung. Und jeder in seiner Wahrnehmung ist da richtig, wenn er Leid erlebt. Es ist einfach schlimm. Hat er mich durchgetragen und war da, weil ich ihm vertraut habe. Und ich bin heute hier und ich weiß, ich werde noch viel Leid in meinem Leben erfahren. Das weiß ich, weil Dinge in dieser Welt passieren, die furchtbar sind. Aber eine Hoffnung habe ich, dass mein Gott größer ist. Auch er ist am Kreuz gestorben, unschuldig, gerecht und heilig, um ein ewiges Leben für mich zu erkaufen, das ich nicht verdiene. Und wenn ich irgendwann sterben sollte, warum auch immer, aus welchem ungerechten Grund vielleicht auch einfach so, dann weiß ich habe viel Leid erlebt, viel Ungerechtigkeit und Gott, ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, du liebst mich, du hast mich befreit und ich werde für immer bei dir sein in einem Leben, wo es nie wieder Schuld, Scham, Vergeltung und Trauer und Schmerz geben wird. Und auf diesen Tag freue ich mich mit jeder Zelle meines Körpers. Und wenn du heute hier bist und sagst, diesen Gott, der vielleicht das Leid aus der Welt nicht entfernt, aber mich durch das Leid hindurchtragen möchte, dann möchte ich dich heute ermutigen, lade ihn ein. Oder wenn du an einem Punkt bist in deinem Glauben, wo du sagst, hey, ich verstehe nicht, Gott, warum du das gerade zulässt in dieser Welt, in meinem Leben oder schon seit vielen Jahren und du strugglest jedes Mal, dann lade ich dich heute ein, hey, lass die Verletzung nicht Verletzung bleiben, denn die Eitern werden ekelhaft und wenn du Verletzungen hast, verletzt du andere Menschen. Renn zu Gott und versuche, dass er dich heilt und diese Verletzung zu Narben lässt, werden lässt, damit du andere Menschen nicht auch verletzt durch deine Verletzung, sondern ermutigst durch deine Narben. Lasst uns anfangen, als Christen auch nicht unsere Narben zu verstecken, sondern wie Jesus zu zeigen. Zu sagen, ja, das Leid gibt es als Gläubiger. Das Leid ist da und das Leid ist ungerecht, aber ich bin da, ich bin hindurchgegangen und ich werde dich durchtragen, wie Jesus mich durchträgt. Und gemeinsam als Gemeinde tragen wir einander das Leid der anderen. Wie Jesus auch das für uns getan hat, für seine Braut, seine Gemeinde, tragen wir das Leid der anderen, oder? Gott liebt dich so sehr, das glaubst du gar nicht. Gott liebt dich so sehr, dass er für dich die schlimmste Foltermethode ausgesucht hat, nur damit er dich ermutigt in deinem Leid. So sehr liebt dich der Schöpfer aller Dinge. Was für eine Liebe. Ich werde es nie verstehen. Aber er ist so granatig. Ich sag's dir, ist das überhaupt ein Wort? Egal. Er ist so heftig. Und ich möchte dich jetzt einladen. Wir werden jetzt noch ein Lobpreislied singen. Und die Zeit ist vorangeschritten. Aber hey, ich war voll gut in der Zeit mit der Predigt. Ja, also easy. 35 Minuten ist voll gut für mich. So, also ihr wisst, was euch in einem Jahr blüht. Er blüht, ne? 3 Stunden Predigten. Nein, Quatsch. Ich möchte euch ermutigen, steht doch mal auf. Wenn du willst. Du musst auch nicht. Ist auch egal. Schließ mal deine Augen. Und jetzt nimm einfach mal was auf dein Herz. Was auch immer Gott auf dein Herz legt, wo du gerade Leid erlebst. Und sei ganz ehrlich. Und jetzt ermutige ich dir mal, deine Augen zu öffnen und deine Hand zu heben, wenn du gerade oder Leid in deinem Leben hast, was du nicht verstehst. Einfach mal heben oder sagst, hey, da ist Ungerechtigkeit, die sehe ich und die tut mir weh. Dann heb einfach deine Hand. Wir wollen uns nicht verstecken davor. Hey, wir erleben, die meisten Leute von uns leben Leid, das sieht man. Ja? Und lasst uns es nicht verstecken. Das Leid ist da. Und jetzt einfach wieder die Augen schließen, um dich zu konzentrieren auf Gott. Und ich will dich einladen, dass du ihm das voll hingibst. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich will diesem Gott, der gut und gerecht und treu ist und ich nicht verstehen kann, ich will ihm eine Chance geben. Ich will nicht nur von dem Joel hier mich vorne voll labern lassen, sondern ich will auch erleben, dass er wirklich für mich gestorben ist. Dann heb jetzt einfach deine Hand und ich werde für dich beten. Sei mutig und sag, Gott, ich zweifle, aber ich bin ehrlich. Dann heb deine Hand und ich werde für dich beten. Und ich glaube, Gott wird dir begegnen. Davon bin ich absolut überzeugt. Forder das ein. Gott ist lebendig. Er ist nicht tot. Und ich bete jetzt für uns. Gott, ich danke dir, dass du all dieses Leid siehst. Wir erleben so viel Leid, Vater. Und ich frage dich auch immer wieder, Gott, wann befreist du uns endlich? Gott, wann befreist du diese Menschen, die so viel Ungerechtigkeit erleben? Danke, dass dein Herz jedes Mal zerbricht, wenn du unser Leid siehst. Das weiß ich. Danke, dass du das allergrößte Leid für uns erduldet hast, nur damit wir ermutigt sind, deinem Vorbild zu folgen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, befreie uns Menschen, hier jeden Einzelnen, der hier ist, von dem Leid. Und ganz naiv bete ich dich auch, beende den Krieg. Rette du diese Gesellschaft, rette du diese Menschheit. Gott, führe du uns an dein Herz. Lass uns dich neu erkennen, was du Ostern für uns getan hast. Ich will dich neu erkennen, wie großartig du für mich bist. Und ich danke dir für die Menschen, die heute hier gesagt haben, ich bin ehrlich. Und Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, wie die Emmausjünger an einem unbekannten Ort, unbekannterweise, wie Thomas den Zweifler, verpasst, weil er nicht da war, dass du jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommst. Und sie begegnet. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen und das fordere ich von dir ein. weil du es auch in deinem Wort uns verheißt, dass wer bittet, dem wird gegeben. Ja, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Danke, dass du das tun wirst. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen in dieser Woche begegnen wirst jetzt. Und dass du das Leid nimmst oder uns hilfst, durch das Leid zu gehen. Danke Gott, dass du wahrhaftig auferstanden bist, daran glauben wir. Daran glaube ich von meinem ganzen Herzen, Gott, und ich liebe dich so sehr, was du in meinem Leben getan hast. Du bist für mich das Allerkrasseste. Und ich danke dir, dass du das für uns als Gemeinde bist und mehr wirst. Erweck du uns neu auf, Gott. Wir wollen deine Wunder sehen.